Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Folge 385 des Politik-Podcasts. Unser Thema ist die neue EU-Kommission. Gestern vorgestellt von Ursula von der Leyen, der Kommissionspräsidentin. Eine gewaltige Herausforderung, über die wir reden wollen, denn es ist immerhin eine Riege von sehr, sehr wichtigen Politikern, die über die Geschicke der Europäischen Union in den nächsten 5 Jahren, so lange währt das Mandat, entscheiden werden. Wir sind zu dritt heute. Wir sind einmal Klaus Remme im Deutschlandfunkstudio in Brüssel und in Straßburg hat das Ganze mein Kollege Peter Kapern verfolgt. Und wir haben einen Gast heute, Thomas Kutschka, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo, ihr beiden, ihr seid in Straßburg, ich komme aus Brüssel dazu.
Grüße nach Brüssel.
Hallo Klaus.
Wir wollen in einer guten halben Stunde, so haben wir es uns vorgenommen, klären, was diese neue EU-Kommission für uns alle verändert und ob sie den Herausforderungen, die mit Sicherheit auf sie zukommen werden, gerecht werden kann. Viele haben gesagt, die Bildung dieser Kommission ist eine Quadratur des Kreises. Da sind 27 Länder, die alle Ansprüche haben, die dringende Wünsche haben, die ganz bestimmte Wünsche haben in Bezug auf Ressorts, Portfolios, die die Kommissare, die sie benennen, denn dann auch bekleiden sollen. Entscheidend darf darüber Ursula von der Leyen als gewählte EU-Kommissionspräsidentin. Die letzten Tage gingen nicht ganz ohne Drama, Theatralik ab. Ich erinnere daran, dass die Kandidatin für Slowenien noch bestätigt werden muss. Jetzt, 15.54 Uhr heute, habe ich zumindest noch nichts anderes gehört. Da könnte sich im Laufe des Tages noch etwas tun. Und Thierry Breton ist abgesprungen, ein mächtiger, einflussreicher Kommissar in einem Zerwürfnis mit der Kommissionspräsidentin. Erst gestern wurde seine Alternative nominiert, Stéphane Séjourné. Wir werden sicher über ihn sprechen. Wie schätzt ihr es ein, diese Aufgabe, vor der sie stand? Ist ihr das geglückt? Mission accomplished? Oder würdet ihr sagen, das muss ich einschränken?
Also ich finde, sie hat einen guten Aufschlag gemacht. Sie stand ja unter enormem Druck. Die Staaten haben ihr versucht zu diktieren, wie diese Kommission aussehen soll. Und gleichzeitig gab es erheblichen Druck aus dem Europäischen Parlament bis hin zu Drohungen, schon bevor die Kommission vorgestellt war, dass man sie nicht unterstützen würde. Und da war so etwas nötig wie ein Befreiungsschlag. Und den hat sie, glaube ich, gestern gegeben. Sie hat klar gemacht, dass sie sich von den Staaten nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Die wenigsten haben das Portfolio bekommen, was sie wollten. Und sie hat es auch geschafft, das Europäische Parlament einzubinden. Die Kritik, die da gestern laut wurde, war viel weniger scharf als das, was wir in den Tagen davor zu hören bekommen haben.
Das war Thomas Kutschka, damit die Stimme für die nächsten Minuten auch klar erkennbar bleibt. Peter, was glaubst du?
Ja, ich stimme dem Thomas da eigentlich zu. Ich würde aber noch betonen und hinzufügen, ich glaube, diesen Befreiungsschlag, den hat sie nur mit dem Vorschlaghammer hinbekommen. Was einerseits zeigt, dass sie durchaus mächtig ist. Du hast eben gesagt, Thierry Breton sei abgesprungen, kurz vor Veröffentlichung dieser Kommissionsliste. Ich würde eher zu der Wortwahl neigen, dass er abgeschossen worden ist, eiskalt abserviert worden ist von Ursula von der Leyen im Zusammenspiel mit Emmanuel Macron. Und zweitens muss es wirklich ein Hauen und Stechen bis in die letzte Minute gewesen sein. Ich habe gehört, dass mehrere Kommissare erst am Montag zwischen 18 und 22 Uhr, also das sind gerade noch mal 12 Stunden vor Vorstellung der EU-Kommission, darüber informiert worden sind, welches Ressort sie überhaupt bekommen. Und diese späte Mitteilung und der Inhalt dieser Mitteilung hat dann noch mal zu Verwerfungen geführt. Also Tschechien hatte ja ganz lange darauf gehofft, dass sein Kandidat Schickler, dass der EU-Energiekommissar werden würde. Ein wirklich wichtiges Dossier. Daraus ist nichts geworden. Er wird jetzt für internationale Beziehungen, das Global Gateway-Projekt beispielsweise, zuständig sein. Und darüber war die tschechische Regierung am Montag, späten Montagabend so erbost, dass in Prag sogar erwogen worden ist, den Kandidaten zurückzuziehen.
Ja, mein Eindruck war, dass die Reaktionen, die dann ja sehr, sehr schnell kamen nach der öffentlichen Vorstellung, und ich sage ja, die öffentliche Vorstellung war vom Rollout, also vom Timing her, wenige Minuten nachdem Ursula von der Leyen ihre Pläne der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden erläutert hatte, wie ich höre, ohne Namen zu nennen, Das hat für Unzufriedenheit gesorgt, denn die Fraktionsvorsitzenden, glaube ich, konnten davon ausgehen, dass es dann vielleicht dann auch noch dauern würde. Währenddessen Ursula von der Leyen wenige Meter ging, sich vor Mikrofone und Kamera stellte und alles Namen, Portfolios präsentierte. Das ist, glaube ich, na, was soll ich sagen? Also als Parlamentarier wäre ich auch unzufrieden gewesen. Das ist keine großartige Würdigung des Parlaments. Peter?
Ja, Thomas, du hast heute in deiner großen Darstellung über den gestrigen Tag in der FAZ geschrieben, dass Ursula von der Leyen sich einerseits gegen die Mitgliedstaaten behauptet habe, das hast du ja eben gerade auch beschrieben, und dass sie sich dem Parlament angenähert habe. Aber das, was Klaus gerade geschildert habe, das ist ja nun wirklich ein despektierlicher Umgang mit den Abgeordneten, oder?
Naja, ich würde das mal mit einem Körnchen Salz nehmen, was die einzelnen Abgeordneten da gesagt haben. Das waren ja zum Beispiel die Grünen, die sind die ganze Zeit nicht beteiligt gewesen an dem Prozess oder nur am Rande. Die stellen ja auch gar keinen eigenen Kommissar. Also ich weiß definitiv, dass Manfred Weber morgens um 8 ein Organigramm in der Hand hatte. Das ist der Chef der mächtigen EVP, der größten Fraktion im Europäischen Parlament. Und von dessen Wohlwollen hängt sehr viel ab für Frau von der Leyen. Der ist in einer Weise einbezogen worden, wie das vor 5 Jahren unvorstellbar war. Der hat praktisch alle 2 Tage mit ihr telefoniert, direkt gesprochen, jede einzelne Personalie durchgesprochen, jedes einzelne Missionsschreiben auch mit beeinflusst. Das ist doch Ausweis davon, dass das Parlament, jedenfalls hier die wichtigen Kräfte, von ihr sehr deutlich einbezogen sind.
Naja, sagen wir mal wenigstens wichtiger, weil wichtig ihr Parteifreund Manfred Weber, der da einbezogen wurde. Das sollte man eventuell dazu erwähnen. Du hast recht, möglicherweise eine Episode, die in ein paar Monaten verblasst. Aber es kommt eben sehr darauf an, ob in dieser Episode eine Methode steckt, die sich fortsetzt in den nächsten Monaten oder ob das ein Einzelfall bleibt. Auf die Frage Mission accomplished, ich würde antworten, vielleicht, denn ich glaube, und darauf werden wir jetzt sicher zu sprechen kommen, dass in der Zusammensetzung dieser Kommission Sprengsätze angelegt sind. Vielleicht sogar mehr als in der vergangenen Kommission, weil das Ganze, wenn man es positiv sehen will, auf Kooperation angelegt ist und wenn man skeptisch sein will, auf Reibungen, auf Konflikte, die sehr viel Energie kosten werden. Und auf diese Struktur, da würde ich gerne eingehen. Ihr habt die Kommissionen in den Vorjahren erlebt, sogar auch noch in den Mandaten vor 2019, als Ursula von der Leyen noch keine Kommissionspräsidentin war. Wie würdet ihr die Struktur bewerten? Ist das etwas grundsätzlich Neues? Ist es der aktuellen Lage geschuldet? Wie ist euer Eindruck?
Tja, Ursula von der Leyen hatte ja einen sehr bündigen Satz für gefunden, als sie erklärt hat, warum ihre Kommission so nicht anders strukturiert ist. Sie hat gesagt, die Wirklichkeit ist so. Und ich bilde in meiner Kommission einfach nur die Wirklichkeit ab. Und in der Wirklichkeit hängt alles mit allem zusammen. Und deswegen habe ich auch diese Überlappungen bei den Zuständigkeiten, sowohl horizontal wie vertikal, gesorgt, damit hier, das sind jetzt meine Worte, gewissermaßen in einer Art Teamplay, die Dinge, die in der Realität zusammenhängen, dann auch bei uns zusammen gedacht und bearbeitet werden. Thomas, ich weiß nicht, ob dich das überzeugt hat, aber solange wie ich in Brüssel bin, habe ich immer mitbekommen, dass es, und das kann ja nicht anders sein, Kommissare sind ja auch nur Menschen, immer wieder Reibereien, Eifersüchteleien gegeben hat, Profilierungssüchte. Thierry Breton war da ein besonderes Beispiel. Das war ein Selbstdarsteller ohnegleichen, wenn auch ein sehr wirkungsvoller EU-Kommissar. Aber da gibt es dann Leute, die haben große Ambitionen für die Zeit nach der Kommissionsarbeit, wollen in der nationalen Regierung was Großes werden oder auf europäischer Ebene noch weiter durchstarten. Und deswegen habe ich immer mitbekommen, dass ein Teil der Kommissionsarbeit ja gegen andere Kommissare gerichtet war, dass da Missstimmungen waren. Kann unter diesen Bedingungen eine so komplexe Struktur funktionieren?
Also wir kennen das ja auch aus Berlin. Da soll es ja eine Ampelkoalition geben, wo die Partner sehr beständig gegeneinander arbeiten. Das ist vielleicht nicht ganz ungewöhnlich. Es ist eben auch eine politische Kommission. Das heißt, da sitzen die 3 großen Familien, Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale. Die tragen die Kommissionspräsidentin. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie sich in allem einig sind. Und diese Auseinandersetzung, die schlägt sich natürlich bei jeder einzelnen Initiative nieder, die die Kommission ergreift. Denn auch da muss man ja im Vorfeld schon berücksichtigen, dass man hinterher eine Mehrheit im Parlament braucht. So, das sage ich jetzt, weil ich glaube, dass diese Dynamik sich auch in der neuen Kommission ausspielen wird. Da haben wir eben auf der einen Seite die Spanierin Teresa Ribera, die zuständig wird für all das, was bisher Green Deal hieß. Dieser Green Deal soll aber eingebettet werden in eine neue Industriestrategie. Dafür wiederum wird Stéphane Séjourné, haben wir schon erwähnt, zuständig sein. Und wenn man sich die Mission Letters von beiden ansieht, dann kann man nur ganz schwer sagen, wer eigentlich für was am Ende zuständig sein wird. Aber das muss womöglich so sein, denn die müssen sich eben politisch einig werden. Das sind zwei der drei Familien.
Aber lass mich gerade noch mal dazwischen gehen, weil da auch das ein oder andere dann hier schnell als Name herumfliegt. Und die wenigsten werden diese Namen, auf die wir nachher ja noch kommen, wahrscheinlich kennen, denn es sind viele neue dabei in dieser Kommission. Gleichzeitig erwähnst du die sogenannten Mission Letters. Darunter wird sich auch nicht jeder etwas vorstellen können. Müssen wir also ganz kurz erklären. Ich will nur sagen, mich hat diese Argumentation von Ursula von der Leyen auch nicht überzeugt. Ja, die Dinge sind anders. Ja, Sicherheit wird anders definiert und durch zusätzliche Ressorts als noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Aber dass wir es nur mit einer in Silos geordneten Welt zu tun hatten in den Vorjahren, das kann man nun wirklich nicht behaupten. Und dieser Bruch, der systemische, den sie da schildert, der notwendig ist und zu neuer Kooperation führt, der scheint mir als Argument einigermaßen bemüht. Da scheint mir die Interpretation einer Stärkung ihrer Position für den Fall, dass Kommissare sich nicht einig werden, stärker.
Ja, den Verdacht habe ich auch, Thomas. Also wenn ich jetzt dein Argument aufgreife, dass sozusagen die Kommission die Mehrheitsbildung des Parlaments vorwegnehmen muss im Idealfall, das gelte dann ja auch, um dann nochmal dein eigenes Argument zu bemühen, das gelte dann ja auch für die Ampelkoalition. Da müssten dann ja auch Habeck und Lindner permanent den Schulterschluss suchen, weil am Ende die Ampel ohne Mehrheit im Parlament ja auch nicht gut dasteht. Ich werde den Verdacht nicht los, dass eine Frau, die so machtbewusst ist, wie Ursula von der Leyen diese Überlappungen auch konstruiert hat, um am Ende des Tages, wie sagen wir mal, ihre Mitarbeiter sprechen immer von einer Matrix, einer vertikal organisierten Kommission, um am Ende des Tages wie eine Spinne mitten im Netz zu sitzen und alle Entscheidungen laufen auf sie zu und sie hält alle Hebel in der Hand, um die Kontrolle zu behalten. Das muss man nicht negativ auslegen, aber ich glaube, man muss es so herausarbeiten. Ich glaube, das Prinzip ist mit Divide et Impera nicht so schlecht beschrieben. Ein Satz noch, Thomas, du hast eben gesagt, Manfred Weber hätte morgens um 8 ein Organigramm dieser Kommission auf dem Tisch gehabt. Da muss ich nochmal nachfragen. Hatte er eine Liste der Kommissare auf dem Tisch oder ein Organigramm? Weil wenn ich jetzt versuchen würde, ein Organigramm zu zeichnen, also wer für was zuständig ist, wer wem berichtet, in welchem Falle, in welchem Teilbereich seiner Zuständigkeiten, das Ding kriegte ich nicht gezeichnet. So kompliziert ist die Kommissionsaufstellung.
Ja, da stimme ich zu. Die Kommission selbst hat kein Organigramm mit allen Zuständigkeiten veröffentlicht, wer an wen berichtet. Aber sie hat eben eine Grafik veröffentlicht, auf der die Kommissare und ihre Aufgaben stehen. Und ich glaube, über diese Grafik habe ich gerade gesprochen. Das war das, was einige jedenfalls vorher schon kannten. So, aber jetzt nochmal zurück zu der Frage, wie sie da führt. Ja, selbstverständlich spielt das eine Rolle, dass sie am Ende die Entscheidung trifft. Das ist so ein bisschen wie in der Bundesregierung. Sie bestimmt die Leitlinien der Kommission. Das steht sogar in den EU-Verträgen so drin. Das heißt, sie hat das Recht, am Ende auch die Richtung vorzugeben. Und dass man dann versucht, Konflikte institutionell zu bewältigen, gehört ja dazu. Das heißt, da müssen sich eben Kommissare einig werden. Da müssen sich auch unterschiedliche Staaten, Interessen, für die stehen, die müssen ausgemittelt werden. Aber am Ende ist es die Sache der Kommissionspräsidentin zu entscheiden. Ich finde das eigentlich nicht verwerflich, dass das so organisiert ist.
Kleiner Serviceblock zwischendurch, wo wir hier unsere Meinungen kundtun, denn die Sache ist komplex. Ihr habt eben gerade das Organigramm erwähnt. Es gibt es so noch nicht, aber es gibt immerhin eine Grafik, die gestern Morgen sehr schnell öffentlich wurde. Da sieht man in Farbe eine Art, und ich will das mal so transportieren, weil es auf ein Spielfeld passt, wie eine Fußballmannschaft, eine Art Anstoßkreis, und in diesem Anstoßkreis, da sind 20 Köpfe, wenn ich es richtig sehe, versammelt mit Namen und Zuständigkeiten. Und am Rande dieses Kreises gibt es 6 Positionen und die Chefin, die sogenannten Geschäftsführenden, wie heißt es auf Englisch, Executive Vice Presidents, leitende Vizepräsidenten. Wir müssen kurz mal erklären, was es mit diesem Verhältnis zwischen in Anführungsstrichen einfachen Kommissaren und diesen leitenden Vizepräsidenten zu tun hat. Denn für Ursula von der Leyen ist dieses Konstrukt enorm wichtig. Wer will das kurz erklären?
Ja, ich kann das gerne kurz erklären.
Thomas.
Wir haben eben das Grundproblem, dass die Kommission eigentlich zu groß ist. Ja, jeder Staat entsendet einen Kommissar, das ergibt dann 27 Posten, das gibt's in keiner nationalen Regierung. In der Regel sind nationale Regierungen ungefähr halb so groß. Und dafür muss man eine Lösung finden. Die Lösung hat zuerst Juncker gefunden, als er Kommissionspräsident war. Der hat nämlich diese Vizepräsidenten eingeführt. Und damit hat man jetzt über einige Jahre herum experimentiert. Die Idee ist, dass man thematische Cluster bildet, und dass diese Vizepräsidenten dann die Kommissare in ihrem Cluster koordinieren und steuern. So, das hat man jetzt verwirklicht man in der neuen Kommission mit insgesamt 6 von diesen Vizepräsidenten. Da die alle exekutiv heißen, ist eigentlich nicht zu erkennen, wo der Unterschied sein soll. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Wortgerassel. Ganz wichtig ist aber, dass hier 3 Personen hervorstechen. Das sind nämlich die eigentlichen Powerbroker, die nicht nur ein wichtiges Dossier haben, sondern die Interessen ihrer Parteienfamilie in der Kommission repräsentieren und koordinieren. Das ist die Spanierin Ribera, über die haben wir gesprochen, eine Sozialdemokratin aus der Regierung Sanchez. Dann ist das für die Liberalen Stéphane Séjourné, der war bis Anfang des Jahres sogar Fraktionsführer hier der Renew Europe-Fraktion, wie die Liberalen im Europäischen Parlament heißen. Und das Dritte, das ist Henna Virkkunen, eine Finnin, die jetzt die starke Frau der Christdemokraten von der EVP in der Kommissionsspitze sein wird. Das sind die eigentlichen exekutiven Vizepräsidenten. Bei den anderen hat man es nur dazu geschrieben.
Wie würdest du sagen, dass diese leitenden Vizepräsidenten Vorgesetzte der Kommissare sind, oder wie kann man sich's vorstellen?
Ja und nein, denn die haben eine Generaldirektion, das ist das Äquivalent eines Ministeriums unter sich. Und für diese Generaldirektion haben sie das Prä.
Okay.
Und die anderen Kommissare haben auch jeder eine Generaldirektion. Und man kann da nicht ohne weiteres reinfunken. Also am Ende besteht die Macht nicht darin, dass der Vizepräsident sagt, ich befehle dir, dieses und jenes zu tun, sondern dass er einen Dialogprozess hinbekommt, wo er möglichst die Leute mitnimmt und am Ende es schafft, so etwas wie einen Konsens herbeizuführen. Das ist eine andere Art von Führung, als wenn man einfach sagt, das wird von oben herab entschieden.
Also sagen wir vielleicht lieber Mannschaftskapitän als Chef. Vielleicht trifft es das eher in diesen thematischen Clustern. Aber jetzt, Thomas, eine Frage, die ich aufwerfe. Hast du bei diesen 3 herausgehobenen nicht einen vergessen? Nämlich den, der wahrscheinlich die härtesten Anhörungen hier wird durchlaufen müssen im Europaparlament, nämlich den Italiener Raffaele Fitto. Der ist in der italienischen Regierung gerade Europaminister, wechselt jetzt nach Brüssel, kommt aus dem Nichts, wird Executive Vice President und, jetzt kommt das Entscheidende, stammt aus der EKR-Parteienfamilie, der Parteienfamilie der, ja, ich sage immer Rechtsnationalisten. Noch nicht die Fraktion, in der die AfD versammelt ist, aber deutlich rechts der Mitte. So, und der ist jetzt der 4. Verbindungsmann von der Leyen. Und daraus kann man, muss man aber nicht, Verwerfliches herauslesen. Oder, Thomas?
Ich sehe schon, wir sind an dem Punkt, wo wir nicht mehr um Namen drumherum kommen. Das ist ja ohnehin immer das, was uns am meisten interessiert. Und ich habe versucht am Anfang, weil ich einfach auch gestern, wie ihr wahrscheinlich auch in der Berichterstattung gemerkt habt, was nützt es, wenn wir jetzt 27 Namen nennen, von denen wir 20 nicht kennen? Damit ist niemand geholfen. Um einige kommen wir nicht drumherum, das merken wir jetzt. Vielleicht können wir es so anlegen, Peter, du hast einen genannt, Thomas, andere genannt, dass wir uns vielleicht jeder 3 oder 4 rauspicken. Und nicht nur den Namen erwähnen, kurz die Zuständigkeiten und die Verbindung, warum ihr diese Person für besonders wichtig erachtet. Und wir können da jetzt gerne mit Fito weitermachen. Du hast die Frage bekommen, Thomas.
Ja, lass uns mal ruhig mit Fito weitermachen. Denn die Frage von Peter ist natürlich völlig berechtigt. Welche Rolle spielt er? Ist er der Vertreter Italiens oder ist er der Vertreter der europäischen Konservativen, der Nationalkonservativen? Wir wissen das noch nicht genau. Das wird sich in der Praxis zeigen. Aber klar ist, Manfred Weber möchte im neuen Parlament mit wechselnden Mehrheiten regieren. Das heißt, der möchte sich stützen auf Sozialdemokraten und Liberale. Das wird bei den meisten Gesetzesvorhaben aber nicht reichen, weil es hier keine strenge Fraktionsdisziplin gibt. Und dann möchte er manche Vorhaben mit den Grünen machen oder vielleicht mit der EKR. Und dann ist das natürlich extrem praktisch, wenn diese EKR in der Kommissionsspitze vertreten ist, man im Vorhinein schon mal klären kann, was geht, was nicht geht. Und für die Grünen sehr ärgerlich, dass sie mit überhaupt niemandem in der Kommission vertreten sind. Deswegen gibt es hier jetzt so viel Unruhe. Da wird jetzt viel diskutiert. Ja, Fito, sei das jetzt, ob das jetzt ein Rechtspopulist ist oder ein Rechtsradikaler. In Wahrheit ist das ja ein Christdemokrat, der ganz lange bei Berlusconi war und davor bei den alten Christdemokraten, die Berlusconi aufgesogen hat. Und dann ist er erst zu den Brüdern Italiens gegangen. Und dieser Fito, der löst Nervosität aus, weil es hier um politische Macht geht.
Ja, aber dann schließe ich da gleich die nächste Frage an. Diese Unruhe, die du beschrieben hast, die gibt es ja nicht nur bei den Grünen, weil die eingeschnappt werden, weil sie so weit außen stehen, obwohl sie ja Ursula von der Leyen, anders als vor 5 Jahren, diesmal im Europaparlament gewählt haben. Auch das darf man ja nicht vergessen. Die Grünen tragen von der Leyen im Europaparlament, kriegen dann aber von Manfred Weber permanent Watschen rechts und links. Das muss man auch mal erstmal ertragen können.
Ja, das stimmt.
Aber es gibt natürlich auch Unruhe bei den Sozialdemokraten. Die haben dieselbe Frage auf die Stirn geschrieben. Warum macht von der Leyen das mit dem Fito? Und deswegen jetzt ganz einfach, lass uns eben entscheiden. Überlebt Fito die Abstimmungen? Ich erinnere dran, die Christdemokraten drohen schon mit Rache. Wenn einer der Iren, und sie haben da den Fito, glaube ich, gleich mit eingemeindet, Weber jedenfalls hat das getan, wenn der über die Klinge geht bei den Anhörungen hier im Europaparlament, dann lassen wir einen von der anderen Seite auch über die Klinge gehen. Wird das soweit kommen oder wie geht das aus?
Ja. Ich würde sagen, er überlebt sie. Man wird ihm eine, so wie anderen auch, die ein bisschen fraglich sind und wo Zweifel bestehen, es werden harte Anhörungen werden, aber vor allem aufgrund der Tatsache, dass es, wie gesagt, Scharmützel geben wird, sollte man einen Mann wie Fito durchfallen lassen. Wird man sich mit ihm zufrieden geben, auch weil sich bei jedem Abgelehnten die Frage stellt, wer kommt denn danach? Und Fito als Person, würde ich sagen, wird die meisten überzeugen. Thomas, du hast ja gerade erklärt, das, was die Leute skeptisch macht, ist seine mögliche Funktion jenseits seines Ressorts.
Ja, genau, weil er natürlich ein Parteifreund von Giorgia Meloni ist und man sich fragen kann, inwieweit sich die Politik damit nach rechts verschiebt. Nur er ist eben, das kann man glaube ich klar sagen, kein Rechtsradikaler und ich würde ihn auch nicht als Rechtspopulisten einstufen. Ich glaube, rechtsnational, rechtskonservativ ist ein Etikett, was ihn politisch hinreichend beschreibt. Aber Leute, lasst uns doch mal auf die Mehrheitsverhältnisse gucken. Der kann gar nicht durchfallen, der Fito. Denn das läuft so im Europäischen Parlament. Man muss in den Ausschuss gehen. Dann, nach 3 Stunden Anhörung, setzen sich die sogenannten Koordinatoren der Parteien zusammen und müssen mit 2/3 Mehrheit den Kommissar bestätigen. Das geht natürlich nur, wenn ganz viele zusammen sind. Aber wenn das nicht gelingt, dann kann man noch eine 2. Anhörung machen und dann reicht die einfache Mehrheit. Und jetzt gucken wir uns mal die Mehrheitsverhältnisse an. Die einfache Mehrheit der Abgeordneten im Ausschuss. Man kann keine Mehrheit gegen die EVP bilden, wenn sie mit der ECR stimmt. Und wenn sie dann noch unterstützt wird von den anderen beiden, Rechtsfraktionen, die es hier gibt, die Patrioten und die Fraktion Souveränes Europa. Und das wäre sehr wahrscheinlich, dass die den Fito unterstützen. Und dann hat der eine einfache Mehrheit und man kann ihn nicht aufhalten.
Ja, aber wenn er mit dieser einfachen Mehrheit bestätigt wird, dann ist das gesamte versammelte rechte Spektrum, wo dann die EVP mitgezählt wird, steht vor einem Haufen zertrümmerten Porzellans.
Ja, dann möchte ich auch nicht in Ursula von der Leyens Haut stecken. An dem Tag, an dem ihr Stellvertretender, ihr Executive Vice President von der AfD und von anderen Rechtsextremen und Rassisten und Faschisten
Leute,
gewählt wird.
Ja, aber jetzt...
Wir haben uns vorgenommen, eine gute halbe Stunde. Und Fito, glaube ich, haben wir jetzt abgehandelt. Italien hat hier seine Berücksichtigung gefunden. Ich will mal eine Achse aufmachen, über die wenig geredet wird. Ihr könnt dann andere Namen nennen. Ich will drei Namen nennen und will mal die Außenpolitik aufrufen, die Außen- und Sicherheitspolitik. Und da will ich drei Namen nennen, wo ich eine eindeutige geografische Unwucht sehe. Mit Kaja Kallas aus Estland, der hohen Repräsentanten, Nachfolgerin von Josep Borrell, entscheidend für die Außenpolitik dieser EU-Kommission, auch für Teile der Sicherheitspolitik. Aus dem Nachbarland von Estland den neuen Verteidigungskommissar Andrius Kubilius, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, aus Litauen. Und der Name ist schon gefallen, Hanna Virkkunen aus Finnland, auch eine Politikerin, die zwar für Digitales zuständig ist, aber in der Gesamtbeschreibung taucht das Wort Sicherheit auf. Ist das eine eindeutige und bewusste Aussage der Kommissionspräsidentin in Bezug auf die Herausforderungen, die in den nächsten Jahren mit den Namen Russland und Ukraine zusammengefasst werden können?
Ganz klar, denn die Nachbarn, die du da gerade aufgezählt hast, sind ja alle Nachbarn Russlands, fühlen sich existenziell von Russland bedroht und haben deswegen auch einen ganz anderen Kurs gegenüber diesem Land eingeschlagen. Insofern ist das ein klares Signal. Ein bisschen ist es auch eine Kompensation für die letzten 5 Jahre, wo die Osteuropäer nicht besonders gut vertreten waren, keinen einzigen Führungsposten hatten in Europa. Jetzt kommen sie mit aller Macht und ich glaube, das ist tatsächlich ein Beispiel, wenn man so will, für die Zeitenwende in Brüssel, in der Kommission, dass man jetzt diesen Staaten die Verantwortung überträgt. Peter, wie siehst du das? Findest du das ungerecht?
Nein, ich finde, dass das ein sehr starkes Signal ist, weil gerade wir Deutschen, wir wissen, wie sehr auf die warnenden Stimmen aus dem Osten Europas nicht gehört wurde, in Deutschland, in anderen westlichen Ländern. Staaten, die immer gesagt haben, lasst die Finger von Nord Stream 2, passt auf Russland, das ist und bleibt eine imperialistische Macht. Da gab es die Beschwichtigungen und das Appeasement und hinterher haben diese Länder da gestanden und man musste einfach zugeben, ja, die hatten Recht und wir hatten Unrecht. Und insofern finde ich das eine sehr gute Lösung und ein sehr deutliches Signal von Ursula von der Leyen. Wenn ich jetzt den Blick auf ein paar Leute lenken sollte, dann würde ich das tun. In dem Bereich, wo ich am meisten tätig bin, das hat alles mit Wirtschaft, Finanzen und dergleichen zu tun. Und da ist diese Ostverschiebung nicht ganz so deutlich. Da erkennt man, dass Ursula von der Leyen auf bewährte Kräfte setzt. Wenn man sich beispielsweise anschaut, dass Maroš Šefčovič, der Kommissar aus der Slowakei, der keiner Partei so richtig zugerechnet wird, auch wenn er eine Nähe zu den Sozialdemokraten hat, dass der beispielsweise für das Handelsressort zuständig ist. Jemand, der im Zusammenhang mit dem Brexit und der Bewältigung der Brexit-Folgen eine große Rolle gespielt hat und der hat schon oft sein Verhandlungsgeschick unter Beweis gestellt. Genauso Valdis Dombrovskis, ein staubtrockener, hölzerner Typ aus Lettland, der hier jetzt in sein 11. Kommissionsjahr geht. Aber das ist immer, ich sage immer, das ist der EU-Kommissar, von dem man Gebrauchtwagen kaufen würde. Der ist einfach glaubwürdig, durch und durch glaubwürdig. Der macht die Bereiche Wirtschaft, Produktivität und Verwaltungsabbau, also Bürokratieabbau. Der wird dann beispielsweise auch für die Defizitverfahren zuständig sein. Und das, glaube ich, da würde Christian Lindner zustimmen, das ist etwas, was bei ihm in guten Händen ist. Noch ein Name. Maria Albuquerque, die soll die Financial Services auf Vordermann bringen. Maria Albuquerque ist aus Portugal, dort derzeit Finanzministerin, hat früher gearbeitet für eine Investmentbank, was jetzt viele versuchen, ihr zum Negativen auszulegen. Ich finde, es ist ein klarer Startvorteil. Und wenn die jetzt sozusagen die Kapitalunion voranbringen soll, dann ist da eine Person, die weiß, wovon sie redet. Und der letzte Name, der ein bisschen aus dem Raster fällt, das ist der Kommissar, der künftig für den Haushalt der Europäischen Union zuständig ist, Piotr Serafin, ein Vertrauter von Donald Tusk. Polen ist der größte Empfänger von EU-Unterstützungsmitteln. Und da sagen viele, wenn der jetzt das nächste 7-Jahres-Budget skizziert und entwirft und aushandelt, dann weiß man nicht, ob man da nicht vielleicht den Bock zum Gärtner gemacht hat.
Ich will dich nicht verführen, Thomas, und auch nicht lenken, aber wir haben zum Beispiel noch nicht über Migration gesprochen und auch noch nicht über Erweiterung. Wie sieht deine Auswahl aus?
Ja, das sind zwei der Schlüsselposten. Da sage ich gerne was dazu. Migration liegt jetzt bei Magnus Brunner aus Österreich. Und wir wissen, das ist eines der Länder, die am schärfsten sind, wenn es darum geht, die Politik zu verschärfen, die Außengrenze zu sichern, auch die Sekundärmigration zu stoppen, von der Österreich ja ziemlich stark betroffen ist. Der Auftrag an diesen Kommissar, der aus diesem Mission Letter, über den wir schon gesprochen haben, hervorgeht, ist ziemlich klar. Der soll nicht nur einzelne Gesetzesvorhaben erneuern und neu aufsetzen, der soll vor allem die Debatte führen über die harten Fragen in der Asylpolitik. Also wie kann die EU Verfahren externalisieren in Länder außerhalb Europas? Ein sehr umstrittenes Thema.
Mission Letter, Definition ganz kurz, das ist ein Brief, den jeder Kommissar von der Leyen in die Hand gedrückt bekommen hat und in dem sie ziemlich präzise skizziert hat, welche großen Projekte und Aufgaben er voranbringen soll.
Eine Minute für Erweiterung, Thomas, und dann will ich gerne von Peter wissen, mit welchem dieser Kandidaten Berlin die größten Probleme hat oder ob alles trouble-free ist. Thomas.
Ja, Erweiterung, das ist diese Dame aus Slowenien, über die du schon gesprochen hast, Marta Kos. Die kennt hier kaum jemand und die hat jetzt ein ganz, ganz wichtiges Ressort. Warum? Weil ja die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau beginnen werden und weil es einen Konsens gibt, dass man den Westbalkan viel stärker und schneller integrieren muss, dass wir also in der Erweiterungspolitik letztlich jetzt anfangen müssen, geopolitisch zu agieren und die Räume zu schließen, in die Russland sonst reingeht. Das wird eine schon deshalb ganz wichtige Position sein.
Peter, gab es Sektkorken in Berlin oder hat da irgendjemand gesagt, geht ja gar nicht?
Gegenfrage, haben die mitgekriegt, dass hier was passiert ist? Also diese Ampel, die ist seit Anbeginn an europapolitisch komplett unmusikalisch, wie man so sagt. Das hat man gemerkt beim Doppelwumms, wo Scholz antieuropäisch, jedenfalls jenseits jeder europäischen Koordination gehandelt hat, genauso jetzt bei den Grenzkontrollen. Diese Ampel hat mit Europa nichts am Hut und kümmert sich, glaube ich, auch nicht wirklich drum, wer da welche Kommissarsposition hat.
Danke, Peter. Danke, Thomas. Ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal über die neue Kommission gesprochen, denn wir haben ja auch noch nicht über die Anhörungen gesprochen, die folgen werden. Über den Ausgang sind wir uns noch nicht ganz klar. Die designierten Kommissare und Kommissarinnen haben ab heute Gelegenheit, denen wurden heute Arbeitsräume zur Verfügung gestellt, Materialien, um sich auf diese Anhörungen vorzubereiten. Da kann, das haben wir besprochen, möglicherweise der ein oder andere Schwierigkeiten bekommen. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Und wir werden dann auch sehen, ob es losgeht mit der neuen Kommission am 1.11. oder aber vielleicht erst am 1.12. Das war der Politik-Podcast 385. Danke ans Technikteam in Straßburg im Parlament, die uns geholfen haben. Danke an Moritz Metz in der Redaktion. Feedback wie immer an die Signal- oder WhatsApp-Nummer 0160 9130-7007 oder die bekannte E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Und den nächsten Politik-Podcast, der wird sehr bald folgen, noch vor dem Wochenende, so höre ich. Dann wollen sich die Kollegen im Hauptstadtstudio um die Landtagswahlen in Brandenburg am Sonntag kümmern. Ich sage aus Brüssel Tschüss.